Hallo und herzlich willkommen bei Alinas Mindflow Podcast, deinem Begleiter für mentale Gesundheit, der dich unterstützt und inspiriert, deine innere Stärke zu entfalten, deinen Geist zu beruhigen und mit Freude und Leichtigkeit den Weg für ein ausgeglichenes Leben zu finden. Ich bin Alina, Heilpraktikerin für Psychotherapie, Yogalehrerin und deine Expertin für mentale Gesundheit. Gemeinsam erkunden wir Wege, wie du Stress reduzieren, innere Ruhe finden und deine mentale Gesundheit stärken kannst. Denn mentale Gesundheit bedeutet nicht nur die Abwesenheit von Problemen, sondern auch die Fähigkeit, das Leben in vollen Zügen zu genießen. Also, bist du bereit, diese Reise anzugehen? Dann lass uns direkt loslegen. Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Und heute gibt's ein ganz special Folge, besser gesagt. Und zwar habe ich hier die liebe Katharina. Und ich freue mich riesig, dass sie hier in den Podcast gekommen ist. Wir werden über ein ganz wichtiges Thema sprechen, und zwar die Zuversicht und auch die Hoffnung. Sie ist Spiegel-Bestseller-Autorin und ich habe mich so gefreut, wo sie mich gefragt hat, ob sie in den Podcast kommen darf. Und über dieses Thema zu reden, denn gerade in Bezug auch auf unsere mentale Gesundheit kann man sehen, dass wer viel Zuversicht in sich trägt, die Hoffnung behält, dass er auch seine mentale Gesundheit einfach, ja, stärkt. Und ich würde sagen, wir tauchen da einfach heute rein. Ich werde Katharina fragen zu ihrem Buch. Sie hat, wir fragen sie einfach direkt selbst. Also, herzlich willkommen, Katharina. Schön, dass du da bist, und vielleicht magst du dich jetzt erstmal kurz vorstellen.
Ja, super gern. Hi, ich bin Katharina, ich bin 48 und wohne in Köln. Und ich habe vor vielen, vielen Jahren so eine ganz klassische Karriere hinter mir, war angestellt im Marketingbereich und war auch so ein typischer Workaholic leider. Und dann kam irgendwann, Gott sei Dank, der ganz große Weckruf, und ich habe mein Leben umgekrempelt. Bin zum Beispiel als Sennerin auf eine Alp gegangen, und heute bin ich schon seit über 10 Jahren selbstständig in Köln und ja, habe so verschiedene Standbeine. Unter anderem bin ich eben freiberufliche Autorin.
Ja, wow, richtig, richtig schön. Also ich finde es ganz toll, was du alles machst. Und vor allen Dingen hast du ja auch ein Buch geschrieben, und du hast mir das Buch auch zukommen lassen. Und wir werden es euch auch auf jeden Fall hier unten in den Shownotes markieren, worüber wir heute sprechen wollen. Denn wir wollen uns heute mal so ein bisschen die Frage stellen, was gibt uns überhaupt Hoffnung, wenn zum Beispiel alles wackelt oder draußen super viel los ist. Und vielleicht magst du einfach mal so ein bisschen zu diesem Buch erzählen, denn es war ja nicht einfach nur ein Buch über Zuversicht, sondern du hast dort ganz tolle, spannende Menschen mit herausfordernden Geschichten interviewt. Und vielleicht magst du einfach ein paar Worte erstmal zu diesem Buch sagen.
Ja, total gern. Also das Buch heißt Zuversicht, und das ist wirklich von der ersten bis zur letzten Seite das Thema. Und ich habe die Idee entwickelt, weil ich selber in meinem Leben immer wieder an so Wendepunkte gekommen bin, wie wahrscheinlich jeder von uns. Das Leben plätschert nun mal nicht leise, schön, gemütlich wie so ein idyllischer Bach dahin, sondern dann kommt plötzlich eine Stromschnelle oder eine Kurve, aus der wir so leicht rausfliegen. Und ich habe aufgrund meiner eigenen Schicksalsschläge oder meiner eigenen Lebenskrisen bin ich sehr sensibel dafür geworden, darauf zu schauen und mich selbst zu beobachten, wie gehe ich eigentlich damit um? Was sind die Instrumente, die mir helfen, da wieder rauszukommen und wieder positiv nach vorne zu schauen, mich wieder so zusammenzubauen und wieder den Motor sozusagen wieder anzuwerfen und nach vorne zu gehen? Und ich wollte aber nicht nur auf mich selbst schauen, sondern ich lasse mich unheimlich gern von anderen Menschen inspirieren. Ich lese zum Beispiel super gerne Bücher von echten Lebensgeschichten, wo jemand was ganz Krasses erlebt oder geschafft hat. Zum Beispiel was Sportliches, keine Ahnung, mit dem Kanu über den Amazonas oder zu Fuß durch die Wüste. Oder wie jemand eine Krankheit bewältigt hat oder so. Und ich wollte gerne in meinem Buch eine ganz große Bandbreite und Sammlung aufmachen von vielen verschiedenen solchen Wendepunkten, Krisenpunkten im Leben und aufdecken, wie die Menschen damit umgehen, wie sie das in ihr Leben integrieren und wie sie daran nicht verzagen und sozusagen in dieser Dunkelheit hocken bleiben, sondern wie sie das Licht wieder zulassen und wieder reinlassen. Und damit die Leserinnen und Leser möglichst gut andocken können und jeder für sich was anderes mitnehmen kann, wollte ich eben gerne eine große Vielfalt an verschiedenen Geschichten aufzeigen.
Ja, wow. Ja, richtig, richtig schön. Und ich glaube, da sagst du auch ganz, oder was ganz Wichtiges, dass es uns, glaube ich, auch so gut tut, wenn wir in dunklen Zeiten sind, etwas Inspirierendes zu lesen oder zu hören, dass Menschen es bereits daraus geschafft haben und dass man jetzt gerade vielleicht wirklich so am Ende ist und man denkt ja wirklich, man kommt da nie wieder raus, aber es gibt uns ja auch schon Kraft, wenn wir wissen, okay, es gibt andere Menschen, die noch vielleicht erstmal viel Krasseres erlebt haben. Ich meine, du hast ja auch in dem Buch nicht nur Leute interviewt, die jetzt vielleicht gerade einen Umzug oder so erleben, sondern wirklich schwere Schicksalsschläge hatten. Und ich glaube, das gibt uns immer Kraft, da auch wieder rauszukommen. Und ja, jetzt hast du gerade schon so ein bisschen erzählt, wie die Idee so entstanden ist, auch meistens aus dem persönlichen Antrieb. Und was bedeutet denn vielleicht auch erstmal so das Wort für dich? Zuversicht, also was bedeutet es für dich?
Also Zuversicht ist für mich eigentlich fast ein Verb. Also das ist für mich die Aufforderung, zuzupacken und loszugehen. Und du hast vorhin auch schon mal das Wort Hoffnung benutzt. Und ich unterscheide da. Also Hoffnung finde ich ist auch eine schöne Kraft, die wir uns zunutze machen können. Für mich hat Hoffnung aber so einen passiven Beigeschmack. Das hört sich so ein bisschen an wie, ja, ich falte die Hände und setze mich so in mein Kämmerchen und hoffe und bete, dass das Gute irgendwann über mich kommt und dass sich alles irgendwie auflösen wird. Ja, vielleicht gibt es Kräfte, die über uns kommen und uns die nur sozusagen guten Wind unter die Flügel fächern. Aber das viel Spannendere finde ich, wir können diese guten Kräfte auch selbst aktivieren. Und für mich ist eben Zuversicht etwas, was ich mir selbst organisieren kann, was ich mir selbst beschaffen kann. Und das ist für mich also wirklich was Aktives. Und ich habe diesen aktiven Ansatz habe ich in mir selbst entdeckt, aber eben auch bei den vielen Gesprächen mit anderen Menschen. Und da gibt es so einige Gemeinsamkeiten, die sich herauskristallisiert haben, wie so eine lebendige Zuversicht aussehen kann.
Ja, voll schön. Also auch nochmal da auch zu unterscheiden. Also ich glaube, für viele ist auch erstmal Zuversicht, ja, man hat das schon mal gehört und ne, man weiß vielleicht so ein bisschen, wo man es einordnen kann. Aber dieses, was du sagst, dieses Aktive, dieses Zuversicht, zuversichtlich auch zu sein, sich das in sich zu aktivieren, diese Kräfte, die Ressourcen, vielleicht auch die Resilienz, die wir in uns haben, wieder zu aktivieren. Und Hoffnung ist immer so etwas, finde ich, immer was Größeres, was wir gar nicht so krass beeinflussen können, sondern wie du es so schön gesagt hast, es wird von oben vielleicht gesteuert oder von wo auch immer, dass uns natürlich in einen gewissen, ja, eine gewisse Sicherheit in dem Sinne auch geben kann. Also zum Beispiel jetzt weiß ich nicht, wenn wir jetzt mal wirklich religiöse Menschen oder so nehmen, die beziehen ja sehr viel Hoffnung aus zum Beispiel bestimmten kirchlichen Sachen etc. Und Zuversicht ist
Voll.
dann so aus dir heraus.
Ja, genau. Und ich habe auch das Gefühl, oder aus meiner eigenen Erfahrung, ich glaube, dass ich viele, viele Jahre in meinem Leben, als ich zum Beispiel in dieser Hamsterrad-Karriere da feststeckte und mein Leben nur noch aus Arbeit bestand, da habe ich mich selbst zum Opfer dieser Umstände gemacht. Und ich hätte ja schon längst in der Hand gehabt, diese Umstände zu verändern. Aber meine Sicht auf mich selbst war, ich war ja das Opfer, mir waren ja die Hände gebunden. Stimmt ja überhaupt nicht, aber so habe ich das interpretiert. Aber heute weiß ich, dass ich diese Fesseln lösen kann und mich daraus erheben kann. Und selbst in den dunkelsten und schlimmsten Lebenssituationen, das habe ich ja mittlerweile auch selbst erlebt. Mein Bruder ist im Alter von 35 Jahren gestorben, 2 Jahre danach mein Cousin, ein Jahr später meine Freundin an Brustkrebs, die so alt war wie ich, wo du wirklich sagst, was, liebes Leben, was denn noch? Aber selbst in den dunkelsten Momenten kann ich die Entscheidung treffen, dass ich mich auf einen höheren Punkt zu bewege. Und wenn er nur 5 Millimeter höher ist als der Punkt, in den ich jetzt gerade sitze, aber Schrittchen für Schrittchen ist es möglich, wenn ich diese Opferbrille ablege.
Das ist, glaube ich, was ganz, ganz Wichtiges, dass wir Oder was man ja auch, glaube ich, beobachtet, dass wir sehr gerne in die Opferrolle geben, weil es einfach ist.
Voll,
Natürlich ist
genau.
es einfach, zu sagen, der
Ja.
Chef ist schuld und ich komme nicht raus, weil sonst verdiene ich kein Geld mehr. Oder ja, halt einfach schön auf andere schieben. Oder weil mein Freund mich so blöd angemacht hat, geht es mir jetzt schlecht. Aber das ist so, in diese Selbstverantwortung zu kommen und diese Zuversicht in sich selbst zu haben, dass man jedes Ereignis vielleicht irgendwie überstehen kann, irgendwie rauskam. Und ich meine, du hast Leute interviewt, da kommen wir jetzt auch gleich drauf zu, die jetzt nicht einfach nur aus dem Hamsterrad rausbrechen wollten, sondern halt
Ja.
einfach viel, viel schlimmer in irgendwelchen Sachen steckten. Genau.
Das stimmt, aber dasselbe Rezept funktioniert
Ja.
spannenderweise sowohl für eben die ganz großen Lebenskrisen als auch für den stinknormalen Alltag. Der kann ja auch schon echt
Total.
fordernd genug sein, ne?
Ja.
Wir haben Verantwortung für so vieles. So vieles lastet auf unseren Schultern. Die eigene Existenz, alles wird teurer. Wir haben vielleicht Kinder, vielleicht sind wir alleinerziehend. Wir haben kein so supportive Netzwerk in unserer Nähe, weil vielleicht alle weggezogen sind. Also wir können ja auch schon am ganz normalen Alltag verzweifeln und echt
Verzweifeln.
ins Zaudern geraten. Aber ich glaube, dass die Mechanismen, die uns da durchtragen, die gleichen sein können oder sind, wie bei den großen Fragen und den großen Lebenskrisen.
Ja, das glaube ich. Ja, super spannend. Ich meine, es ist ja auch immer ein subjektives Empfinden, was du als Krise siehst, unabhängig jetzt von den äußeren Umständen, ganz genauso wie wir Stress alle unterschiedlich wahrnehmen. Der eine ist schon gestresst, weil heute irgendwie 35 Grad sind, der andere ist gestresst, weil der Chef heute blöd war und der nächste ist gestresst, weil es kein Essen und kein Trinken gibt. Ja, also deswegen ist es ja super subjektiv und wie du so schön sagst, ist es, glaube ich, wenn man es wirklich richtig krass runterbrechen würde, würden wir wahrscheinlich auf einen Nenner kommen, was
Ja.
uns da antreibt, ja.
Ja.
Ja, super spannend. Ja, was hat dich denn vor allen Dingen auch so fasziniert, jetzt Menschen einfach so in den dunkelsten Zeiten einfach mal nach ihrer Zuversicht zu fragen? Also, was war so dein Antrieb? Du hast gesagt, persönlich vor allen Dingen. Und was hat dir das, aber was hat dich vielleicht auch daran fasziniert, auch diese Gespräche mit den Menschen zu führen?
Also ich möchte gerne in andere Leben auch so ein bisschen eintauchen. Ich habe mir, als ich mit dieser Sammlung an Themen für das Buch begonnen habe, habe ich mir vorgestellt, in welchen Lebenssituationen, die ich selbst nicht kenne aus eigener Erfahrung, braucht man denn eigentlich eine ganz besonders große Portion Zuversicht? Was könnten das für Lebenssituationen sein? Zum Beispiel, wenn jemand sich scheiden lässt oder wenn jemand eine schlimme Krankheit hat oder vielleicht bekommst du ein Kind und das Kind ist behindert oder aus welchem Grund auch immer bist du plötzlich obdachlos, was auch immer in dem Leben passiert ist. Und so habe ich ganz viele verschiedene Szenarien mir überlegt und dann habe ich geschaut, welche bunte Mischung, welche Bandbreite möchte ich in dem Buch aufzeigen, um eben das Portfolio so abwechslungsreich wie möglich zu machen, um meine eigene Vorstellungskraft auch zu trainieren, weil ich mich so gerne in andere hineinfühlen möchte und nachempfinden möchte, wie ist es, durch deren Leben zu gehen und dann dieses Nachempfinden auch den Leserinnen und Lesern zu ermöglichen.
Wow, total schön. Und ich glaube, das öffnet auch so das Verständnis für unsere Mitmenschen mehr wieder. Ja, also die.
Sehr, ja. Also ich habe da ja, das war ja auch eine richtige Lernreise und Lernerfahrung für mich, die Gespräche mit den Menschen zu führen. Ich habe zwar auch eine Coaching-Ausbildung gemacht, die mir in dem Einnehmen von dieser Haltung, der empathischen Haltung, und da gibt es ja diesen bekannten Spruch mit den Augen des anderen sehen, in den Schuhen des anderen gehen. Der war mir auch, diese Ausbildung war mir auch extrem hilfreich dafür, die Gespräche mit den Protagonisten zu führen und mich wirklich tief in sie einfühlen zu können, aber trotzdem ja noch gleichzeitig diese journalistische Distanz wahren zu können, die ich brauche, um dann die Geschichte aus
Voll.
meiner Perspektive wiedergeben zu können. Aber genau dieses Eindenken und Einfühlen, das ist etwas, was ich sozusagen durch meine Sprache, durch die Geschichten dann anderen wieder anbieten und ermöglichen möchte. Weil das sind Lebenswirklichkeiten, wo wir wo wir einfach keine Schnittstelle haben im Alltag. Also zumindest ich nicht. Ich habe nicht den Mut, zum Beispiel hier in Köln in der Innenstadt auf obdachlose Menschen zuzugehen und mit ihnen einfach ein Gespräch zu beginnen. Ich habe keine Berührungspunkte mit geflüchteten Menschen. Ich kenne niemanden, der akut alkoholkrank ist und mir davon berichten könnte. Und so geht es vielleicht auch anderen, aber mit Hilfe
Ja,
der
total.
Geschichten kann man da vielleicht andocken.
Ja, und es auch mal ein bisschen näher bringen, ne? Das auch mal nachvollziehend oder ja, einfach so, ich glaube, was mich so inspiriert hat an deinem Buch, war, dass man gar nicht weiß, und das hat mich nochmal so richtig, das hat mir nochmal richtig das Bewusstsein dafür gegeben, dass man ja nie weiß, welche Menschen vor einem stehen, welche krassen Geschichten die vielleicht haben. Wenn du Menschen, die dich vielleicht auf der Straße begegnen und dich nerven oder wie auch immer, und du denkst, du weißt nie, was dieser Mensch gerade durchmacht. Und das ist mir nochmal so bewusst geworden, dass es so krass ist, dass wir die Menschen einfach nur gerade sehen, wie sie sind, aber nie wissen, was die ganzen Geschichten dahinter sind und was sie vielleicht schon alles durchgemacht haben und warum sie gerade so handeln, wie sie handeln. Also das
Du
fand ich
hast
ganz
recht.
toll.
Und so geht es mir auch. Ich veranstalte bei mir zu Hause in Köln so Spendenabendessen in meinem Wohnzimmer alle paar Wochen. Und ich habe Platz für 15 Leute und da kommen dann ja auch immer ganz, ganz unterschiedliche Menschen. Und ich sehe an dem Abend von diesen Menschen ja auch nur einen Mini-Ausschnitt. Und es ist genau das. Ich sehe die Person in der Rolle, die sie in dem Moment in Anführungsstrichen spielt oder die sie sich für diesen Abend selbst gegeben hat. Manchmal vertrauen sich mir dann am Ende des Abends Gäste an, kommen zu mir und sagen: Weißt du, dass ich schon seit Monaten überlegt habe, mal zu kommen, aber ich habe mich nie getraut, mich so unter unbekannte Menschen zu mischen. Oder ich hatte nicht genug Geld, um mir das leisten zu können. Und das ist dann für mich immer so spannend, wo ich mir auch immer wieder an die eigene Nase fasse und wieder in diese Demut komme, die du auch eben beschrieben hast, dass wir nie wissen,
Nein.
was ist, steckt hinter dem Lächeln oder hinter dem Gesicht, was ist
Total.
wirklich in dem Herzen gerade los.
Ja, super spannend erfahre ich auch ganz oft bei meinen Therapien. Wenn man so das Erstgespräch hat, dann lernt man die Menschen auf so eine Art und Weise. Und ich muss sagen, über die Zeit lernt man den Menschen richtig kennen. Und das finde ich so schön, immer diesen Prozess zu sehen, dieses sich auch öffnen mit allem, was du bist. Ja, mit allem, was du bist. Und das ist ja nicht richtig oder falsch, sondern ich finde es immer für mich immer super wichtig, dass man da sein darf mit allem, was ist. Und so hört sich das ja bei dir auch an. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig und hat dein Buch ja auch super schön beschrieben, dass die Menschen so in den Interviews so sein durften, wie sie gerade sind. Ja.
Ja, und was mich auch manchmal wirklich nachdenklich macht, und dann denke ich auch, es ist so wichtig, dass wir diese Arbeit machen. Bei diesem Buch, aber noch viel mehr bei einem anderen Buch. Ich habe auch ein Buch über Schicksalsschläge geschrieben, wo also wirklich Menschen mitten aus dem Leben gerissen wurden und ich herausfinden wollte, wie die Hinterbliebenen damit umgegangen
Ah,
sind.
okay, auch spannend.
Und da haben mir mehrere Teilnehmende gesagt, ich wäre die erste Person gewesen, die sich jetzt endlich mal Zeit genommen hätte, mal die ganze Geschichte zu hören, wie es ihnen
Wow.
wirklich geht. Und das hat mich so, so traurig gemacht. Es passiert dir das Schlimmste im Leben, was passieren kann. Dein Kind stirbt, dein Partner, wer auch immer, wird mitten aus dem Leben gerissen und alles steht Kopf. Und es ist niemand da, der mal mit dir in die Tiefe geht. Vielleicht sind viele da, die zur Beerdigung kommen oder die dir eine Karte schreiben oder eine WhatsApp schreiben, aber wer ist wirklich da? Wer traut sich, dem Schmerz in die Augen zu blicken und
Ja.
diesen Schmerz mit dir auszuhalten?
Absolut. Ich glaube aber auch, dass das für viele, ich kann da so ein bisschen aus Erfahrung sprechen, ich glaube, dass das für viele oder was ich damals so als Rückkopplung bekommen habe, dass es für viele schwierig ist, damit einen Umgang zu finden, weil sie nicht wissen, wie sie mit der trauernden Person umgehen sollen. Ja, und dementsprechend ist das, glaube ich, für viele auch schwer. Soll man sich melden, nicht? Soll ich dir zuhören? Soll ich mal es mit dem machen oder mit demjenigen? Und ja, aber umso schöner, dass du da auch den Raum geöffnet hast, dass es wichtig ist, den Menschen auch zuzuhören.
Ja, und es ist sowohl bei der Trauer als auch jetzt bei den Zuversichtsgeschichten, es ist eigentlich immer genau das Gleiche. Alle sehnen sich danach, dass ihr Schmerz oder ihr Thema gesehen wird. Sie
Total.
Niemand erwartet die Riesen-Mega-Aktion. Also du brauchst jetzt einem Trauernden oder jemandem, der in einer schwierigen Phase steckt, du brauchst nicht keine Bäume für den auszureißen.
Ja.
Aber einfach signalisieren in diesen kleinen Gesten, ich bin für dich da, ich höre dir zu, und Angebote zu machen. Und mehr braucht es gar nicht. Und ich kenne genau diese Unsicherheit oder auch diese Scham, dass man nicht weiß, man will nichts Falsches machen und man möchte dem, der gerade offensichtlich seelische Not erleidet, nicht noch mehr Leiden zufügen, indem man vielleicht was Falsches macht. Aber das macht man nicht. Also es ist das Falscheste, was man machen kann, ist nichts zu tun.
Nicht so tun voll. Spannend, spannend, spannend. Ja, wie hast du denn, um jetzt mal zurückzukommen auf dein Buch Zuversicht, wie hast du diese Menschen gefunden? Wie bist du auf sie losgegangen? Also losgegangen, wie bist du auf sie zugegangen? Und wie war es auch, mit ihnen so persönliche Geschichten zu teilen?
Also es ist eine Mischung aus Leuten, die ich kannte, entweder selbst oder um so ein paar Ecken herum. Und es gab aber auch zu verschiedenen Themen, wo ich niemanden kannte und wo ich dann einfach wie eine Journalistin recherchiert habe. Und teils habe ich auch mit Organisationen gearbeitet. Zum Beispiel habe ich ein Gespräch mit einer obdachlosen Person geführt und die wurde mir über eine Hilfsorganisation vermittelt. Und was ich wirklich berührend fand, ist, wie schnell die Menschen bereit dazu waren, mitzumachen. Ich
Ja.
glaube, dass dahinter auch so ein Hunger, ja wirklich so ein Hunger, ein Dürsten danach steckt, gehört und gesehen zu werden. Also das glaube ich, weil wieso sollte man sonst sich die Zeit nehmen und ja auch den emotionalen Effort, sich zu öffnen, sich anzuvertrauen. Und das ist ja nicht nur ein Gespräch von 2, 3 Stunden. Danach ist man ja fix und fertig und der ganze Schmerz ist wieder da und die Wunde ist wieder ein Stück weit präsent. Insofern ist das ja schon wirklich ein Geschenk der Personen, dass sie mitgemacht haben. Und ich glaube aber, da steckt die vielleicht der, ja, die unausgesprochene Sehnsucht dahinter, gesehen und gehört zu werden mit dieser Geschichte.
Voll.
Und alle haben auch gesagt, dass sie sich gefreut haben, dass sie die Möglichkeit haben, so einen kleinen Beitrag zu leisten, dass wieder andere Menschen von ihrer Geschichte
Wow.
was lernen können.
Voll schön. Ich glaube auch, dass viele, du hattest ja unterschiedliche Bereiche und jetzt gerade hattest du gesagt mit der Obdachlosen, ich glaube, für solche Menschen ist es ja auch, die jetzt mal, ich sag mal, von der Gesellschaft nicht so anerkannt sind, vorsichtig, ja, dass es für die ja auch, glaube ich, ultra schön ist, wenn sie mal zu Wort kommen dürfen, ja, wenn man das so
Ja.
mitbekommt. Ich weiß noch damals in Köln, die Obdachlosen, die wurden also, ne, weit weg, bloß nicht hin und ne, also es war immer so, alleine abends bitte nirgendwo mehr hergehen, pass auf, dass da keiner ist und was auch immer und dass man diesen Menschen auch mal die Chance gibt, sich zu.
Das sehe ich genauso wie du. Und spannend finde ich aber gleichzeitig, dass es auch, ich sage jetzt mal, Otto-Normalverbraucher gibt, wo ich einfach keine Berührung habe. Jeder lebt ja in seiner Blase.
Ja.
Jeder hat seine Routinen, geht immer den gleichen Weg zur U-Bahn oder zum Kindergarten oder zum Arbeitsplatz und zum Supermarkt. Und ich sehe immer dieselben Gesichter. Und aus dieser Bahn auch sozusagen bewusst auszubrechen, um neue Geschichten zu hören, um neue Perspektiven kennenzulernen.
Ja.
Und das finde ich für mich als Autorin bereichernd. Und das ist aber auch, glaube ich, das, wo die Leute sich nachsehen, weshalb sie zum Beispiel diesen Podcast hören, um über den neuen Blickwinkel wieder was fürs eigene Leben zu lernen.
Total. Es ist so spannend, weil ich liebe es ja, alleine zu reisen. Und ich war jetzt im Juli hatte ich eine Ausbildung und war oben im Norden. Und jetzt das erste Mal dachte ich mir so, ach, schon wieder alleine unterwegs sein jetzt.
Ja.
Und dann war ich wieder alleine unterwegs und war dann, weil man macht ja alles alleine. Und ich finde, manchmal erwische ich mich dann dabei zu denken, oh mein Gott, was denken die Leute, warum ich jetzt alleine essen bin? Hat die keine Freunde oder ist die total irgendwie, keine Ahnung? Und es war so spannend. Ich saß dann abends im Restaurant, so den letzten Abend und dachte mir so, ach komm, ich gehe noch schön essen. Und dann kam auf einmal eine ältere Dame zu mir und hat gefragt, ob sie sich zu mich setzen darf. Und wir hatten ein so schönes Gespräch. 1,5 Stunden saßen wir dort und sie kam aus dem Kunstbereich. Und hat auch
Wow.
Malen und Kunsttherapie weitergegeben. Und es war so schön. Und da dachte ich mir nachher, wo ich da rausgegangen bin, ja, jetzt weiß ich, warum ich alleine reise, weil das passiert dir nicht, wenn
Ja.
du mit Menschen unterwegs bist. Du bist nie so offen
Ja.
empfänglich für die Leute um dich herum,
Ja.
als wenn du alleine bist. Und
Großartig.
ganz toll. Und ich liebe es einfach, andere Menschen die Geschichten zu hören, so wie du wahrscheinlich. Also ich
Oh.
mache es total gerne.
Das ist der gleiche Effekt wie bei meinen Spendenabendessen.
Ja.
Natürlich dürfen sich auch Leute zu zweit oder zu dritt anmelden, aber der schönste Effekt ist wirklich, wenn man mit den anderen ins Gespräch kommt. Und
Voll.
einmal hat bei einem dieser Abende eine 84-jährige Nachbarin von mir teilgenommen.
Wie schön.
Die ist
Ja.
mittlerweile über 90 und sie war natürlich an dem Abend das absolute Highlight für alle Beteiligten, weil sie ist auch genau in dieser Straße, genau in diesem Haus aufgewachsen und hat sozusagen
Wow.
Köln über Jahrzehnte erlebt, wie es sich verwandelt hat und wir haben alle an ihren Lippen geklebt. Eigentlich sind diese Abende komplett anders. Jeder spricht mit jedem, aber an diesem Abend war sie wie so ein Magnet. Und das hat uns auch
Wow.
so gut getan, von ihrer Weisheit und
Ja.
Lebenserfahrung zehren zu können.
Toll. Super spannend. Also ganz, ganz toll. Ja, wenn wir nochmal zurückgehen zum Buch, zu diesen ganzen Geschichten, die du ja gesammelt hast, gab es denn vielleicht auch ein Interview oder eine Geschichte? Ich denke, alle haben sie dich berührt, aber gab es eine, die dich irgendwie besonders berührt oder vielleicht auch verändert hat und etwas mit dir gemacht hat?
Ja, es gab ein Thema, das da weiß ich noch wie heute, dass ich für das Schreiben dieser Geschichte unheimlich lang gebraucht habe. Das war eine Geschichte von einer Dame mit einer Essstörung. Und also der Dame geht es soweit gut. Sie ist relativ stabil heute, aber mich mit dem Thema so intensiv auseinanderzusetzen. Da habe ich erst mal gemerkt, was da auch alles in mir rumort und was für uralte Projektionen auf mir lasten. Und diese Geschichte hat mich, wie viele andere Geschichten auch, dann dazu gebracht, wieder noch andere Bücher zu lesen, andere Podcasts zu hören, weil ich dann so richtig angefixt bin. Und dieses Thema Essstörung hat mich auch so einerseits so machtlos gemacht und andererseits aber auch so wütend, weil die Statistiken ja irre sind. Also wie viele junge Personen oder mittelalte Personen das betrifft, beiderlei Geschlechts, Frauen und Mädchen natürlich ganz besonders, und dass wir das als Gesellschaft nicht besser hinbekommen. Und weil ich da so irgendwie so innerlich verstrickt war an und wirklich an mir selber spiegeln konnte und nachempfinden konnte, wie sich das für diese Frau angefühlt haben muss, als das losging. Und bei ihr ist die Essstörung so gestartet, dass sie, also sie hat, ich sage jetzt mal, um das kurz zu halten, dass sie zufällig auf die Schnelle ein paar Kilos verloren hatte. Und sofort ging das los, dass sie ein immens positives Feedback bekommen hat. Von außen, von allen möglichen Leuten. Mensch, du siehst ja toll aus und was ist passiert? Wie hast du das gemacht? Und sie hatte plötzlich so viel Aufmerksamkeit. Und dann hat sie sich natürlich gefragt, wie geht das denn? Wo kommt das her? Wieso bin ich plötzlich ein interessanterer Mensch? Warum kleben plötzlich alle an mir wie eine Klette? Warum überschütten mich alle mit Aufmerksamkeit? Und das war das Fatale und das war sozusagen die Eintrittskarte. Und das ist doch so irre, dass wir über die Äußerlichkeit, über 5 Kilo mehr oder weniger, wird uns eingeredet, wir seien ein interessanterer, tollerer Mensch, was ja überhaupt gar nicht korreliert, aber so ist irgendwie die Verbindung
Ja.
und das scheint so tief zu sitzen. Und ja, das war wirklich eine Geschichte, die so tief in mir nachhallt, weil ich merke, wie ich damit verstrickt bin, aber auch die ganze Gesellschaft.
Ja, da gehe ich zu 100% mit. Die Geschichte hat auch, wo ich sie gelesen habe, mich zurückgeworfen, so in diese ganze Jugend, also noch wo ich jünger war, wo
Ja.
man ja also noch jünger war und bei mir war das damals sehr krass an der Uni, also an der Sporthochschule in Köln, war das ja sehr, also das war mein Thema absolut, aber Wir hatten auch Studien an der Uni, die gezeigt haben, wie viel Essstörung wir eigentlich an der Uni hatten durch den Sport. Ich
Oh,
meine, allein durch den Sport ist das die Gefahr einfach so, so hoch. Und es war einfach wirklich krass, weil du ja nur verglichen wirst mit Leute. Vor allen Dingen, wenn ich so aus dem Sport, also ich bin halt kein Spitzensportler in irgendeinem Bereich, sondern ich habe halt alles mal ausprobiert, mal vielleicht länger das gemacht, mal länger das. Und dann kommst du an diese Uni, und es geht ja auch vielen so, die halt einfach krass aus dem Leistungsturnen kommen. Und wir wissen alle, wie Turnermädels aussehen. Ja, boah,
Ja.
einfach, ne? Und wie die sich bewegen oder Leichtathletik etc. Und du denkst, das ist das Normal. Und wenn du dann halt einfach nicht das Normal bist, dann ist es einfach, es gab einfach keine, ich sag's jetzt ganz salopp, es gab einfach keine dicken Leute an der Uni.
Ja.
Ne? Und das ist ja schon ein enormer Druck für Menschen, die
Ja.
vielleicht Bewegung lieben, die auch Sport in die Welt bringen möchten. Und wir
Ja.
hatten ja nicht nur Sport und Gesundheit, sondern auch Bewegungspädagogik,
Ja.
die einfach niemals dahin gehen werden würden, denke ich, weiß ich nicht. Aber mir hat es halt eine
Extrem
Freundin
spannend.
geschildert, die
Ja.
dann mal über den Campus damals gelaufen sind, die meinte, Alter, hier gibt es ja nur schöne Menschen. Also allein die Aussage hat mich damals so krass zum Nachdenken gebracht. Und das habe ich mit allen, denen ich dahergelaufen bin, immer so, die halt von extern kamen und nicht an der Uni waren, haben immer gesagt, boah, hier gibt es auch nur gesunde, sportliche Menschen.
Ja, gesund müssen wir, glaube ich, da in Anführungszeichen
Ja,
setzen, weil
gesund
es sieht nach
erstmal,
außen
sieht
gesund
nach,
aus,
ja,
ne?
das meine ich ja. Das ist, ne,
Ja.
das ist das Gefährliche,
Ja.
weil selbst wenn du Sport studierst und eine meiner engsten Kommilitonen damals ist durch diesen ganzen Sport ins Burnout gerannt, ja. Also es sieht nach außen gesund aus. Du hast einen tollen Körper, du bist sportlich, du kannst
Ja.
dich toll bewegen, aber mental, Sprichwort Burnout, der Leistungssport, geschweige mal, ne, die Essstörungen waren einfach oben, oben. Und immer mehr. Und deswegen war ich auch so und habe gedacht, als Sporttherapeutin möchte ich nicht im Leistungsbereich arbeiten, sondern möchte mich um die kümmern, die ja vielleicht auch psychische Leiden in anderen Bereichen haben.
Ja, oh Wahnsinn.
Ja, deswegen hat es mich, wo du die Geschichte gerade sagst, wo ich
Ja.
das gelesen habe, war ich so direkt zurück an der Uni. Ja.
Eine andere Geschichte, die mich auch wahnsinnig berührt hat, ist die von Astrid. Astrid war Krankenschwester, hat so von außen betrachtet ein ganz normales Leben geführt. Aber sie ist in einem Elternhaus aufgewachsen, wo die Mama Alkoholikerin war. Und im Laufe ihres Berufslebens ist Astrid selber in den Alkohol gerutscht. Und sie hat es beschrieben, dass in dem Krankenhaus oder Altenheim, wo sie gearbeitet hat, dass da immer viel zwischendurch angestoßen wurde oder bei Schichtwechsel oder Feierabend. Sie sagte, das sei normal in sozialen Berufen, weiß ich nicht. Aber so zumindest in dem Umfeld anscheinend bei ihr war das normal. Und sie hat dann so packend beschrieben, wie es sich so für sie Stück für Stück erhöhte und wie sie da so abglitt, wo sie dann begann, für sich zu Hause alleine zu trinken. Und das ist ja, glaube ich, so eine Spaltung, wo dann die bei einer Party oder bei einer Geselligkeit anstoßen, das ist ja was anderes, als wenn du dann das auch konsumierst, wenn du nur für dich bist. Und sie ist dann im Endeffekt, ja, ich weiß nicht, ob sie das Wort abgestürzt verwenden würde, aber ich nehme es jetzt mal. Sie ist dann im Endeffekt abgestürzt, als ihre Mama verstorben ist und sie sich der Trauer nicht stellen konnte. Und dann ist sie sozusagen nur noch zu Hause geblieben und hat nur noch getrunken und ist also nicht mehr auf der Arbeit erschienen, mit der Konsequenz, dass ihr natürlich die Arbeit gekündigt wurde, mit der weiteren Konsequenz, dass sie die Miete nicht mehr bezahlen konnte. Das heißt, innerhalb weniger Monate, also natürlich baut sich das auf und dann gibt es irgendwelche gelben Briefe vom Vermieter und so weiter, aber dann war irgendwann der Tag da, dass der Gerichtsvollzieher geklingelt hat. Und ehrlich gesagt, ich glaube, das ist auch was, was man häufiger von Menschen hören, die ihre Wohnung verlieren. Es braucht gar nicht so viel. Also es war ja eine seelische Notlage. Sie hatte halt das Instrument, was sie hatte, um diese Notlage zu überstehen, war für sie der Alkohol. Sie hatte keinen Zugang zu anderen Bewältigungsstrategien. Und ein paar Monate später ist sie obdachlos. Und dann ist die Spirale natürlich hat sich danach natürlich noch schneller und noch weiter gedreht. Und das hat mich auch noch mal so demütig gemacht, weil ich mir auch wirklich mich immer wieder selbst daran erinnern muss, wie schnell ich immer noch verurteile, immer noch, obwohl ich versuche, diese Mechanismen
Total.
abzuschalten, aber diese Falle, in die tappe ich doch immer noch wieder. Und wie wenig es braucht, und das macht mich wirklich demütig vor Menschen, die ich unterwegs sehe, an Bahnhöfen, an komischen Plätzen. Es braucht nicht viel. Und wir alle wissen, dass wir zu wenige Ressourcen haben, um dass wir professionell aufgefangen werden in seelischen Notlagen. Aber ich finde, wir zeigen auch immer zu viel auf, es gibt auf die Professionellen, es gibt zu wenig Therapieplätze, wir brauchen mehr. Ja, das ist das eine. Aber das andere ist, was können wir alles im zwischenmenschlichen Bereich auffangen, dass wir füreinander da sind? Und ich habe das Gefühl, das verkümmert. Wir ziehen uns alle immer mehr ins Private zurück. Alle haben ihr Netflix-Abo und ihr Amazon Prime-Abo und ich weiß nicht was. Und alle fahren die Schotten runter und sind für sich zu Hause. Wo wird gesprochen? Wo ist Platz für Sorgen, für Kummer und für das echte Menschsein? Ich weiß es nicht. Ich habe das Gefühl, wir verlieren das.
Ja, ich muss sagen, da gehe ich mit, obwohl ich auch die Gegenbewegung gerade wieder sehe, oder selbst auch in mir spüre, dass man wirklich wieder in den Austausch, das, also ich bin ja auch viel mit Retreats unterwegs und ich merke einfach, wie wohltuend das ist mit Menschen, die auch ja, sowas suchen, die wieder die Verbindung suchen, das anzubieten und diese Räume zu öffnen, das ist einfach meins, so wie du
Und vor
wahrscheinlich
allen
mit
Dingen im
deinem Bild.
analogen, echten
Ja,
Leben, ne?
genau, voll. Also, ja, hoffen wir, dass es da weiter hingeht. Gibt es denn etwas, das all diese Menschen trotz ihrer ganz unterschiedlichen Geschichten irgendwie miteinander verbunden hat, wenn es vor allen Dingen um Zuversicht geht?
Auf jeden Fall. Also es gibt einige verbindende Elemente, die ich identifiziert habe und was mich auch so einerseits überrascht hat und andererseits auch dann wieder so hoffnungsvoll stimmt. Also eine Sache, die alle unterstreichen, ist, dass wenn du es einmal geschafft hast, um Hilfe zu bitten, wenn du sozusagen das erste Mal über diesen Schatten gesprungen bist, ab da wurde alles leichter. Also wirklich sich nach außen wenden, um Hilfe bitten und Hilfe annehmen können. Und das war und ist immer der allergrößte Game Changer, zu verstehen, ich muss da gar nicht alleine durch. Es gibt Leute, die verurteilen mich nicht, die nehmen mich an mit meiner Sorge oder meiner Schwäche in dem Moment, die stärken mich. Also das ist ein absolut verbindendes Element. Eines, was auch immer wieder wiederkehrt, ist, sich seinem Körper anzuvertrauen und die Kraft im Körper wieder zu entdecken. Und das muss jetzt nicht sein, dass ich mich zum nächsten Marathon anmelde und versuche, den zu schaffen. Wenn es der 10-minütige Spaziergang am Tag ist oder der sprichwörtliche Gang zum Briefkasten, sobald ich mich bewege, bringe ich auch in mir was in Bewegung. Und ja, es kostet mich in dem Moment Kraft, mich zu bewegen, vielleicht sogar sportlich zu betätigen, aber witzigerweise produziert das ja wieder Energie. Ich bin danach ja energievoller, ich bin danach ja nicht leerer. Und da machen alle die gleiche Erfahrung, also den Körper wirklich und die Bewegung als Instrument zu benutzen, um sich selber zu stärken, den Kopf auch mal zu leeren, Gefühle rauszulassen und sich auch ein Stück weit von der Natur und vom Körper tragen zu lassen. Das ist auch
Total.
echt so ein verbindendes Element.
Wow.
Und eines, was ich auch immer wieder gefunden habe und auch an mir selber gespürt habe, ist zu lernen, Grenzen zu setzen. Also
Ich glaube,
sowohl
da können alle jetzt gerade mit sagen, jep,
alle
kennen
seufzen mit,
wir.
ja. Aber ich
Ja.
finde, das bezieht sich nicht nur auf nach außen, also
Nee.
dass ich die Leute nicht eindringen lasse oder ja, das nach außen, sondern auch mir selbst gegenüber. Ich muss mir selber auch Grenzen setzen. Ich muss mir Dinge erlauben oder auch sagen, nein, Kathi, das machst du jetzt mal nicht. Also in beide Richtungen finde ich ein spannendes Wechselspiel.
Total. Wow, ja, Grenzen setzen, ja, gehe ich total mit dir und das ist auch, wie du so schön sagst, gar nicht immer nur nach außen gemeint, so zur Person oder Veranstaltung, sondern auch zu sich, seinen Anforderungen, seinen To-Dos. seinen ganzen inneren
Ja.
Struggle, dort Grenzen zu setzen, auch vielleicht, was ich immer sehr gerne auch sage, Grenzen zu setzen, wie viel deine Gedanken dich einnehmen sollen oder was du denken willst, ne? Also, wo setzt du innerlich dir die Grenze, den Glaubenssatz, lass dich weiter ausweiten oder auch nicht? Das ist vielleicht auch eine Grenze, die, also in meiner Bubble sehr oft, den ich ganz viel mitgebe, nicht immer außen, sondern auch innerlich Grenzen zu
Voll gut.
setzen.
Voll gut. Und umgekehrt finde ich auch, was ein wahnsinniges Tool ist die eigene Vorstellungskraft. Also ich habe
Total.
das Gefühl, da sprechen wir irgendwie noch viel zu wenig drüber, aber es ist ja alles möglich, erstmal in meinen Gedanken, auch im Positiven. Wir nutzen Vorstellungskraft oft für das Negative. Oh Gott, was alles passieren kann und es wird alles noch schlimmer und jetzt ist der noch krank und auf der Arbeit läuft es nicht gut. Aber ich kann ja die Vorstellungskraft auch im Guten benutzen. Ich kann mir meine Zukunft ausmalen und je konkreter ich dieses Bild gestalte, desto konkreter kann ich Schritte unternehmen und wenn es nur kleine sind, um mich auf den Weg dahin zu begeben.
Total, ja. Sehr, sehr spannendes Tool, natürlich auch sehr großes Mentaltraining damals gewesen, egal ob bei den Sportlern, im Yoga, also Kraft, Sprichwort auch manifestieren, Visualisierung, Vorstellungskraft. Ich meine, das ist alles letztendlich das Gleiche, uns positiv mit unserem Geist zu beschäftigen, um ja Ziele innerlich schon mal in uns kreieren zu lassen, ne? Also da auch ein Gefühl mitzugeben, dass die Zukunft sich auch gut anfühlt. Ja, also jetzt ich zum Beispiel gerade beim Hausumbau, ich stelle mir mal vor, oh Gott, ich freue mich schon, wenn ich morgens da aufstehe und gehe dann die Treppe runter und dann die Küche mit der Fensterfront. Also ich stelle mir das schon immer vor, weil es mir einfach gerade
Mega.
hilft, in dieser Umbauphase weiterhin motiviert zu bleiben. Und ich fühle es jeden Morgen. Ich denke mir auch, okay, wenn ich jetzt gleich die Augen öffne, also ich stelle mir das immer schon morgens im Bett vor, wie ich in meinem neuen Bett dann aufstehen werde und da einfach mir die Motivation weiterhin zu geben
Das
und die
ist voll
Kraft.
cool.
Ja, also.
Ich habe das oft gehabt in meinem ersten Sommer auf der Alp in der Schweiz, in den Bergen. Das
Ja.
ist ja ein sehr, sehr hartes Leben da oben. Also von außen sieht es ja sehr idyllisch und romantisch aus und es hat auch wirklich viele bezaubernde Facetten. Aber unterm Strich ist es einfach ein sauhartes Leben. Du stehst mega früh auf und bist körperlich den ganzen Tag extrem gefordert. Und da habe ich sehr oft, wenn ich eine sehr fiese, harte Arbeit machen musste, habe ich mit der tollen Erfindung des Futur 2 gearbeitet, für alle, die Deutsch in der Schule hatten. Das ist ja so die abgeschlossene Zukunft. Und mein Spruch war immer, ich werde es geschafft haben. Also es wird ja, irgendwann wird es
Na,
ja,
geschafft sein.
es werde es geschafft haben. Es wird geschafft sein. Und ich erinnere mich daran, als mein Bruder gestorben ist, und der Tag der Beerdigung war gekommen. Das ist ja auch ein ganz furchtbares Nadelöhr, durch das man durch muss. Man muss diesen Tag irgendwie hinter sich bringen. Und da habe ich mir auch immer wieder vorgesagt, ich werde auch diesen Tag geschafft haben. Er wird bald hinter mir liegen. Und das hilft mir auch. Es ist so ein kleiner Spruch oder so ein Mini-Tool,
Voll schön.
aber es
Es ist
funktioniert.
nichts von Dauer. Es ist nichts von Dauer, genau.
Ja.
Spannend. Ja, wenn du jetzt einer Person, die vielleicht gerade auch in einer Krise steckt, egal in welchem Ausmaß, was würdest du ihr jetzt gerade auch so durch die Gespräche, die du geführt hast oder auch selbst die Erfahrung gemacht hast, was würdest du ihr mitgeben oder was könntest du ihr mitgeben?
Ich glaube, ich würde mich für zwei Dinge entscheiden. Das eine wäre, dass ich damit anfange, gut über mich selbst zu denken. Also Gedanken formen ja irgendwie Realität. Und ich ertappe mich auch oft dabei, dass ich mich selbst verurteile. Ich habe schon wieder zu viel gegessen oder ich war schon wieder zu viel im Internet oder ich bin zu spät ins Bett gegangen. Aber die Gedanken, also etwas Positives über mich zu denken. Heute habe ich alles geschafft, was ich auf dem Zettel stehen hatte. Heute war ich eine Stunde spazieren. Heute habe ich mir einen Obstsalat gemacht und mir wirklich auch die guten Sachen zu sagen, zur Not auch laut oder sogar vor mir im Spiegel. Also wirklich damit anzufangen, gut über mich zu denken. Wie kann ich von der Welt da draußen erwarten, dass sie mir positive Energie spendet, wenn ich es noch nicht mal selber tue? Also vielleicht da im Kleinen mit anzufangen. Und das Zweite ist, ein Netzwerk aufzubauen. Und wenn es nur eine super tolle Person ist, eine beste Freundin, einen besten Freund, den ich an meiner Seite habe, es kann auch manchmal eine Person sein, die mir nicht so mega nah ist. Vielleicht ist es ein Arbeitskollege oder ein Nachbar, aber einfach, wo ich weiß, da gibt es eine Stabilität, da gibt es eine Loyalität. Und wenn es hart auf hart kommt, ist da jemand. Weil wenn es hart auf hart kommt und du fängst erst dann an, die Hände auszustrecken, dann ist es fast zu spät, sondern vorzubauen. Und Beziehungen tragen uns durchs Leben. Das beweisen ja auch Studien immer wieder. Und es tut so, so, so gut. Und ich kenne das von mir selbst. Ich bin oft zu müde, abends noch mit einer Freundin zu telefonieren. Aber da ist der Witz, genau wie beim Sport. Danach habe ich doch wieder mehr
Und
Energie. Ich bin wieder auf ganz andere Gedanken gekommen. Ich habe neue Impulse erhalten. Ich habe mich in das Leben einer anderen Person eingefühlt und sie hat mir ihr Leben ein Stück weit durch ihre Brille gezeigt. Und ich gehe energetisiert ins Bett. Ich gehe nicht geschlaucht ins Bett. Es schenkt mir was. Ich muss nur über den Schatten springen und es einfach tun.
wow, richtig, richtig schön. Vielen, vielen Dank fürs Teilen. Und ja, ich glaube, wir haben jetzt ganz viele schöne Sachen besprochen. Und für alle, die einfach mal in diese Geschichten eintauchen wollen, sich inspirieren lassen wollen, ermutigen lassen wollen, Zuversicht gewinnen wollen, die können ja gerne auch gerne einfach tiefer in dein Buch mal einsteigen. Wie gesagt, ich verlinke es gerne auch hier unten. Und ja, jetzt habe ich tatsächlich noch eine Abschlussfrage
Okay, lass hören.
an dich. Lass hören. Ja, und zwar stell dir mal vor, du würdest jetzt so deinem 15-jährigen Ich, deiner 15-jährigen Katharina begegnen. Welchen Rat, welchen Impuls würdest du ihr mitgeben?
Entdecke dich selbst und steh für dich ein. Ich bin in einem Elternhaus groß geworden, wo wir relativ an der kurzen Leine gehalten wurden und ich erst sehr spät mir lernen konnte, zu erlauben, zu sein, wer ich bin.
Wow.
Und deswegen würde ich der 15-Jährigen das gerne schon früh mit auf den Weg geben.
Wie schön. Toll. Ich bin jetzt energetisiert von unserem Gespräch und fand es richtig, richtig schön. Vielen Dank für deinen Einblick in dein Buch. Vielen Dank für deine persönlichen Geschichten, für das ganz tolle Interview, deine Anfrage. Und es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ich hoffe, dass ganz viele hiervon was mitnehmen können, sich inspirieren lassen konnten, Zuversicht gewinnen konnten. Und ja, vielen Dank an dich.
Dankeschön.
Schön, dass du da warst.
Ich danke dir und allen, die zugehört haben.
Bis dann, ihr Lieben.